Wenn wir
auf der Rechnung hätten, was eigentlich in unserer Brust schlägt. Im Übrigen soll das Herz gar nicht links sitzen, sondern in der Mitte. Habe ich jetzt gerade von einem Herzspezialisten gelernt. Unser Herz schlägt im Normalfall, so ein gesundes Herz, etwa 70 Mal pro Minute. Mit einem Schlag pumpt es dabei ungefähr ein Volumen von 70 Millilitern. Das macht am Tag etwas mehr als 100.000 Schläge. Folglich bewegt unser Herz täglich etwa einen 7.000 Liter Tank. Das über zig Jahre. Und es ist nur so groß wie eine Männerfaust. Was für ein Wunderwerk. Wir nehmen das selbstverständlich hin. Merken tun wir, dass wir ein Herz haben, in der Regel dann, wenn das mal nicht mehr so richtig funktioniert. Und was es vorher geleistet hat, wissen wir auch dann vielleicht erst. Was hat uns Gott da eigentlich für ein Geschenk gemacht? Mittlerweile, schon seit einiger Zeit, kann man ja mit einigem Erfolg auch Herzen transplantieren, also versetzen. Das muss dann passieren, wenn das Herz nicht mehr so arbeitet, wie es muss, damit der Mensch leben kann. Damit zu tun, mit einer Fehlfunktion des Herzens, hat die Jahreslosung für dieses Jahr, das jetzt angefangen hat. Das Motto, das viele Christen begleiten wird. Es ist genauso von unserem Geist die Rede. Und dann wird schon deutlich, dass es also hier gar nicht um das Funktionieren unserer Blutpumpe allein gehen soll oder unseres Denkvermögens. Die biblischen Sprachen verstehen unter Herz das Zentrum des Menschen. Denken, fühlen und wollen. Wenn jemand denkt, dann spricht er im Hebräischen zu seinem Herzen. Interessante Wendung. Die hebräische Sprache ist überhaupt sehr bildhaft. Der Geist ist ebenso ein wesentlicher Aspekt menschlichen Lebens. Mit ihm hat Gott uns Lebenskraft gegeben. Es geht also umfassend um unser Menschsein, um unser Leben. Wenn uns in der Jahreslosung das Versprechen Gottes begegnet, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Ich bin schon so richtig gespannt, wie uns das dieses Jahr bewegen wird. Das wird auch mit einer Predigt nicht getan sein, auch nicht mit zweien, wie wir sie üblicherweise haben. Ich kann schon mal einladen zum Bibelgespräch, das wird uns die nächste Zeit beschäftigen. Ja, seid ihr herzlich willkommen, jeder Mann und jeder Frau. So begegnet uns dieser Satz auf Postkarten und Postern. Nach der Einheitsübersetzung. Die Lutherübersetzung lässt noch mehr zur Geltung kommen, dass die beiden Worte ein und dasselbe Wort sind, die hier für das Verleihen des neuen Herzens und des neuen Geistes verwendet werden. Da lautet es nämlich so, und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben. Beide Male ist von geben die Rede. Schenken hört sich natürlich noch umso schöner an. Vermutlich hat man deshalb die Einheitsübersetzung gewählt. Es geht um Erneuerung. Und das ist schlichtweg ein Thema der Menschheitsgeschichte. Der neue Mensch. Die ältere Generation unter uns weiß wahrscheinlich noch mehr damit anzufangen als die jüngere. Verschiedene Ideologien haben das Ziel sich gesteckt, den neuen Menschen zu schaffen. Kommunismus, damit verbunden ja der Sozialismus und wie es der Name schon sagt, auch damit verbunden, auch der Nationalsozialismus hat das Ziel, und die sind ja bis heute nicht ausgerottet, auch wenn sie elendig gescheitert sind in vielen Ländern, hat das Ziel, den neuen Menschen zu schaffen. Dazu braucht man nur die richtigen Gesetze und dann wird der schon kommen und sich hochentwickeln, sodass wir die Welt besser regieren können, als wir es bisher tun. Deutlich wird ja, viele Menschen merken, irgendwas ist faul in dieser Welt. Nicht nur irgendjemand, sondern irgendetwas. Es muss eigentlich eine Veränderung her. Nur wie macht man die? Sie wird uns angeboten von außen. Meiner Ansicht nach sind diese Ideologien deshalb auch, im Moment jedenfalls, gescheitert. Die Jahreslosung zeigt einen ganz anderen Weg. Es wird nicht am Menschen rumgebastelt, so nach dem Motto, nun streng dich mal ein bisschen an, das kriegen wir schon hin. Gott spricht, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Deshalb unser Thema, Erneuerung von innen nach außen. Hier muss man nochmal den Zusammenhang kurz lesen, wenigstens den nahen Zusammenhang. Wer sich tatsächlich mal sinnvoll mit der Jahreslosung beschäftigen will, lese doch mal das Buch Hesekiel. Wer davor erschreckt und es dann lieber gar nicht erst anfasst, der kann sich immer mit Kapitel 36 begnügen, in dem die Jahreslosung steht. Aber es ist hochinteressant. Ich kann das nicht alles aufnehmen. Ich lese nur mal den Vers davor mit und den Vers danach. Ich will reines Wasser über euch sprengen, dass ihr rein werdet von all eurer Unreinheit und von allen euren Götzen, also den falschen Göttern, will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz schenken, geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Ich möchte die Erneuerung von innen nach außen, die Gott uns schenkt, in zwei Teilen aufzeigen. Aber ich möchte das nicht nur aufzeigen, deshalb möchte ich jetzt gerne einmal noch beten. Herr Jesus Christus, bitte lass uns dein Wort nicht nur hören, sondern erneuere du uns im Hören, unser Herz und unseren Geist. Amen. Erneuerung von innen nach außen. Dabei geht es um herzliche Versteinerung und geistliche Verhärtung. Und wir haben es zu tun mit einem lebendigen Gott, der den Menschen belebt. Herzliche Versteinerung, geistliche Verhärtung. Wenn es um ein neues Herz geht, dann geht es nicht um das Alter des Herzens. Es hat nichts damit zu tun, wie alt wir sind. Ja, als ob das Herz nun alt und müde geworden wäre. Nein, das Herz kann kalt und der Geist kann tot sein, auch bei jungen Menschen. Genau genommen, wenn wir die Bibel da richtig verstehen, kommen wir schon so auf die Welt. Nun haben wir im Jugendalter eine gewisse Offenheit für vieles. Vielleicht deshalb, weil so viele Erwartungen auch noch nicht enttäuscht worden sind. Später spricht man dann nur noch davon, ich bin reifer geworden. Der Theologe Albert Schweitzer hat mal etwas davon geschrieben. Ich würde am liebsten den ganzen Text lesen, aber ich habe nur zwei Sätze hier. Ja, dass wir vielleicht mit der Rede vom reifen Menschen auch bloß unsere Verschlossenheit tarnen und das längst abgestumpft sein, nicht mehr offen sind. Der Ausdruck reif, schreibt er, auf den Menschen angewandt, war mir und ist mir noch immer etwas Unheimliches. Ich höre dabei die Worte Verarmung, Verkümmerung, Abstumpfung als Dissonanzen mit erklingen. Und jetzt kommt der entscheidende Satz, was wir gewöhnlich als Reife an einem Menschen zu sehen bekommen, ist eine resignierte Vernünftigkeit. Ja, da hat jemand aufgegeben und wir nennen das dann reif. Der ist inzwischen abgeklärt, ne? Der erwartet nichts mehr, der will auch nichts mehr, der macht auch nichts mehr. Nun gibt es ja Reife, das soll nun dieses Zitat von Schweitzer bei weitem nicht sagen. Und nicht alles, was uns in jungen Jahren bewegt, ist auch gut für unser Leben. Das ist mal auch gesagt. Ich vermute, es geht ihm um diese Beweglichkeit. Um dieses etwas wollen und für etwas offen sein und veränderungsbereit sein. Das sollen wir uns bewahren. Ein Herz kann hart werden. Oft ja durch schlechte Erfahrungen. Da schrauben wir unsere Freude zurück, schrauben unsere Erwartungen zurück. Das ist nicht Reife. Dann lassen wir uns nämlich von den schlechten Erfahrungen bevormunden. Und das haben wir doch sonst gar nicht gerne, bevormundet zu werden. Versteinerungen sind hier ein interessantes Thema. Was kann man nicht alles Hübsches finden auf der Suche nach versteinerten Lebewesen? Das ist faszinierend, finde ich. Man denkt sich, wie kann sowas versteinert sein? Ja, man kann die Versteinerungen sehen. Ja, die Lebewesen sind nicht zerfallen. Braucht dafür besondere Umstände. Aber so schön sie aussehen, sie leben nicht. Sie sind hart und kalt. So kann es mit unserem Herzen offensichtlich auch sein und mit unserem Geist. Das, was unseren ganzen Menschen mit Leben füllt und versorgt, erfüllt dann seinen Zweck nicht mehr. Es lebt nicht mehr. Es ist noch da. Das mag auch ganz toll aussehen. Ja, so wie dieses Herz. Ist doch hübsch. Nur was will man damit? Klar, sich hinlegen und so. Dekorieren. Meine Frau schmunzelt bestimmt jetzt innerlich. Ist ja nicht mein Ding. So, aber kann man machen. Man kann als Mensch sogar noch sehr lebhaft wirken. Ja, das hat nichts damit zu tun, ob man da rumzappelt oder nicht. Manche zappeln ganz schön rum in ihrem Leben. Frage nur, wofür und wohin? Das, was Gott mit Leben meint, ist vielleicht aber nicht mehr zu finden. Oder noch nie. So ging es dem Volk Israel. An die Hesekiel ja als erster seine Worte schreibt, die sind natürlich aber weit darüber hinaus gültig. Es war gefangen genommen und in ein fremdes Land geführt worden, wenigstens ein Teil des Volkes, später dann auch das Ganze. Hesekiel saß mit in der Gefangenschaft. Und natürlich, das war ja auch das Problem, die äußeren Umstände. Wenn das Leben nicht so schwer wäre, wenn mein Ehepartner nicht so furchtbar wäre, wenn die anderen mal merken würden, was in mir steckt, wenn, dann könnte man ja mal leben. Da könnte man sich ja mal wieder was trauen. Da könnte man ja mal wieder was erwarten. Sie kämpfen gegen ihre schlechte Lage an, gegen die äußeren Widrigkeiten. Und nun teilt Gott ihnen mit, nicht nur in diesem Prophetenbuch, in den anderen Prophetenbüchern genauso. Wisst ihr was? Ich habe das kommen lassen über euch. Mir ist kein Unfall passiert. Das soll jetzt so sein. Verrückt. Weil ihr euer Herz hart gemacht habt, weil ihr mir nicht vertraut habt, weil ihr nicht auf mich hören wollt, seid ihr jetzt so kalt. Mir gegenüber, euch selbst gegenüber, euren Mitmenschen gegenüber. Euer Problem liegt nicht außerhalb von euch. Da mögen ja auch viele Probleme stecken. Und immer wieder hat Gott sich um diese Dinge gekümmert, ohne dass innerlich etwas passiert ist. Nein, euer Problem kommt zutiefst von innen, sagt Gott. Jesus hat das ja mal seinen Zeitgenossen, die auch erwartet haben, er schmeißt die Römer aus dem Land und so, hat er das ja mal so ausgedrückt. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, also Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung. Das sind die Dinge, die den Menschen unrein machen, sagt Jesus. Die ihn kaputt machen, die ihn von Gott trennen. Diese Diagnose wurde uns schon im 1. Buch Mose gestellt, im 8. Kapitel. Das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Ja, deshalb ist das in unserem Leben so, dass Gottes Gebote oft einfach nur verstanden werden als etwas, das uns einengt, für das keine Bereitschaft da ist in uns, Die einen kämpfen dann drum, weil sie folgsam sind, vielleicht mit einer folgsamen Persönlichkeit und mühen sich ab, ne, damit Gott auch zufrieden ist. Und die anderen sagen, das ist mir doch egal, was er sagt. Das zeigt, dass mit unserem Herzen etwas nicht stimmt. Wie kann man sich vor dem verschließen, der das Leben ist? Und vor dem, was er uns sagt. Aber uns gelingt das. Weil wir uns eben vor seiner Liebe verschließen. Symptome stellen wir dann fest, zum Beispiel dadurch oder darin, dass wir Angst haben vor allem Möglichen, auch vor Menschen. Trauen uns deshalb vieles nicht, sind nicht fröhlich. Und das, weil wir Gott nicht glauben, dass er für uns sorgt und uns beschützt. Wir pflegen möglicherweise abfällige Gedanken über andere. Manchmal sprechen wir sie auch aus, sagen immer nur die Wahrheit. Das zerstört die Beziehung. Das sorgt dafür, dass wir ihnen nicht offen begegnen können. Und alles, weil wir nicht glauben, dass Gott sie liebt. Wir drehen uns um uns selbst und rackern uns ab, damit uns endlich mal jemand mag. Damit wir mal wertvoll sind. Weil wir doch Gott einfach nicht glauben wollen, dass wir für ihn von unbeschreiblicher Bedeutung sind, ohne etwas dafür tun zu müssen. Und dann sind unsere Wünsche und Ziele. Ich habe gerade mit einem jungen Menschen jetzt wieder ein Gespräch gehabt, der sagt, Mensch, jetzt stecke ich mir endlich mal wieder Ziele. Ich hatte gedacht, so, ich hätte sie erreicht. Ich sage, Mensch, was hast du eigentlich für kleine Ziele? Was Gott für uns für Ziele hat, ihr Lieben. Und wir schrauben sie so weit zurück. Hauptsache, ich habe gerade ein bisschen Spaß. Hauptsache, ich bin gerade ein bisschen glücklich. Hauptsache, es läuft gerade mal alles so. Das ist doch viel zu wenig für ein Leben, was Gott uns geschenkt hat. Dann suchen wir irgendwo Abenteuer zur Befriedigung, irgendwelche erhebenden Erlebnisse. Dabei will Gott uns füllen mit der Freude, die er hat an uns, an dieser Welt, an ihm. Da wäre viel mehr Abenteuer zu finden bei Gott, als unser altes Herz verkraften kann. Ja, spannende Wochen hat Jan Seel uns gewünscht. Ja, da musste ich lachen. Das wird wirklich spannend. Ganz offensichtlich sind die Symptome ja, und da merkt es ja denn auch jeder, wenn Menschen sich in Süchte flüchten. Computer, Smartphone, ja, alles, was uns gefangen nimmt, was uns nicht mehr frei sein lässt, ist ein Gefängnis für uns. Pornografie, sollen die meisten Männer statistisch gesehen mit zu tun haben. Mit die meisten meine ich nicht 50% oder 75%. Mehr. Alkohol, Drogen, Geiz. Ist auch eine Sucht, übrigens, Geiz. Habsucht. Immer her damit, ja? Haben. Ist das Gegenteil von Großzügigkeit, ja? Eigentlich haben wir das, was wir haben, dafür, dass andere was davon abbekommen. Und wer das unbedingt für sich behalten will, der darf gerne mal drüber nachdenken, wie verbohrt er eigentlich ist und wie kaputt. Viele flüchten sich vielleicht in soziale Tätigkeiten. Das sieht oft ganz hilfsbereit und fürsorglich aus. Ist von außen auch überhaupt nicht zu unterscheiden, wie bei den anderen Dingen vielleicht auch nicht. Aber wenn wir helfen, weil wir uns damit Ansehen verschaffen wollen, dann nimmt uns das gefangen. Wenn wir helfen, weil wir irgendwas wieder gut machen wollen, was wir mal falsch gemacht haben, dann wird es uns immer unbefriedigt sein lassen. Wenn wir helfen, weil wir nicht Nein sagen können, wird es uns auffressen. Wir ahnen, dass das was Schönes wäre. Nicht nur was Schönes, was Wichtiges, was Lebenswichtiges, so ein weiches Herz zu haben, das beweglich ist, das sich bewegt, das pumpt. Und einen lebendigen Geist. Genau darum geht es als Zweites. Lebendiger Gott, belebter Mensch. Ich komme noch einmal auf die Versteinerung zurück. Es ist schon beachtenswert, finde ich, dass sich Lebendiges in Stein verwandeln kann. Das ist doch verrückt. Aber so haben wir viele Dinge, die es früher mal gab, heute noch erhalten. Es braucht gewisse Umstände, physikalische, ja, richtigen Bedingungen, richtige Zeit und so weiter, damit das geschieht, bevor das Lebewesen zerfällt, was ja normalerweise passiert. Das ist schon faszinierend, finde ich. Das Verrückte ist, man kriegt aus Stein nie wieder ein Lebewesen. Da kann man machen, was man will. Ich behaupte, das wird auch in 100 Jahren noch so sein, obwohl ich ja den menschlichen Fortschritt nicht kenne, so wie der sich entwickeln wird. Aber das wird auch in 100 Jahren noch so sein. Da fiel mir doch beim Nachdenken darüber ein Satz ein, der uns ja in der Bibel öfter mal begegnet. Bei den Menschen ist das unmöglich. Aber für Gott ist alles möglich. Da, so klingt das doch hier. Ich will euch ein neues Herz geben, das Steinerne rausnehmen und ein bewegliches, lebendiges, in diesem Fall fleischendes Herz geben. Wir haben es mit einem lebendigen Gott zu tun, ihr Lieben. Mit einem lebendigen Gott. Du musst also nicht wissen, wie du das machen sollst morgen. Du musst heute nicht wissen, was dir alles passiert. Du musst heute nicht wissen, wie du das morgen schaffst. Du hast einen lebendigen Gott. Der hängt nicht davon ab, ob du das alles schon klar hast. Der hat die Macht, aus einem versteinerten Herzen und einem leblosen Geist einen lebendigen Menschen zu machen. Ich las in einer Zeitschrift vor Jahren folgenden Bericht. Ein ungenannter 18-Jähriger litt an den Folgen eines degenerativen Geburtsfehlers an seinem Herzen. Das Herz würde nicht mehr lange durchhalten. Er verbrachte Monate in einem medizinischen Zentrum in Kalifornien, um auf ein neues Herz zu warten, das ihm jemand spendet. Sein altes war am Sterben und würde ihn mit ins Grab nehmen. Es hatte so viele ergreifende Erfahrungen gegeben, die dazu führten, dass er überhaupt auf dieser Spenderliste stand jetzt. Aber das alles war so lange wertlos, wie sie weiterhin kein Herz für ihn finden konnten. Die Eltern dürfen ihn zu Weihnachten mit nach Hause nehmen. Das ist zwar schön, aber eigentlich nur die Nachricht davon, dass es keine Hoffnung mehr auf ein Spenderherz gibt. Als sie nach der Autofahrt auf den Hof ihres Hauses fahren, ruft die Großmutter ihnen zu: Fahr zurück! Fahr zurück, Sie haben ein Herz! Es musste schnell gehen, weil das Herz nicht lange konserviert werden konnte. Im Radio und über die Polizei hatte die Klinik schon nach dem jungen Mann gesucht. Um im Wettlauf mit der Zeit überhaupt eine Chance zu haben, hatte man ein Privatflugzeug gechartert, womit es zurück ins Krankenhaus ging. Als sie um Minuten gerade noch rechtzeitig ankamen, hörte der junge Mann, wie im Radio sein Name genannt wird. Verbunden mit der Bitte um eine Minute des stillen Gebetes für ihn, weil so eine Operation jetzt beginnen soll. Er gibt seiner Mutter eine Karte mit dem ersten oder mit dem Vers unserer Jahreslosung. Ich will euch ein neues Herz geben. Zwei Tage später konnte er im Bett aufgerichtet werden. Zum ersten Mal in seinem Leben spürte er sein Herz nicht. Es war Heiligabend und in Etappen besuchte ihn seine Familie. Dabei brachten sie einen großen Stapel Post mit. Er war vom Zuspruch der Menschen bewegt, die er größtenteils gar nicht kannte. Bei einem Brief aber konnte der Mann plötzlich nicht mehr weitersprechen. Weil seine Familie nachfragte, las er vor: Lieber Dan, auch wenn wir dich nicht kennen, fühlen wir uns, mein Mann und ich, deiner Familie sehr verbunden. Unser einziger Sohn Leonard hat dir sein Herz gespendet. So schwer dieser Verlust auch ist, so hilft es uns in unserem Schmerz doch sehr zu wissen, dass du es bist, der nun sein Herz trägt. Dann schreibt der Mann: Plötzlich wusste ich genau, warum wir Weihnachten feiern. Durch seinen Tod hat mir der einzige Sohn, der Chambers, mein Leben gegeben. Durch seinen Tod hat Gottes einziger Sohn, Jesus, den Menschen das Leben geschenkt. Ewiges Leben. Ich fühlte, ich musste meine Dankbarkeit unbedingt laut hinausschreien, dass Jesus Christus geboren wurde. Das ist es, worum es bei dieser Herzensveränderung geht. So hat Gott es durch Ezekiel und all seine Propheten gesagt. Ich gebe euch ein neues Herz und dann werdet ihr euch anders verhalten. Und der Schlüssel, ihr Lieben, ist die Dankbarkeit. Bist du eine von Gott Beschenkte oder ein von Gott Beschenkter? Oder verwaltest du deinen Mangel? Ein lebendiger Mensch zu werden, geht über den Weg, dass wir begreifen, was Gott für uns getan hat und tut. Was wir ihm wert sind. Wie er sich uns und jedem Menschen zuwendet. Dann sind seine Gebote keine abwegigen Forderungen uns mehr, wo man sich fragt, was will er denn jetzt noch wieder von mir? Sondern sie kommen aus seiner Liebe. Und sie sind das Beste, auch wenn sie meinem Denken widersprechen. Die Dankbarkeit gegenüber Gott ist der Kern des neuen Herzens und des neuen Geistes. Und diese Erneuerung geschieht von innen nach außen. Nicht, indem wir uns mal zusammenreißen. Endgültig wird die Erneuerung abgeschlossen sein, wenn Jesus wiederkommt einmal und uns zu sich nimmt. Dann ist alles neu. Bis dahin haben wir noch mit der Vergänglichkeit dieser Welt und mit dem immer wieder in unserem Herzen auftretenden Misstrauen gegen Gott zu kämpfen. Ja, aber wir kämpfen anders. Es tut uns leid, weil wir bewegt sind davon, dass Gott sich doch so für uns einsetzt. Eingesetzt hat und einsetzt. Und wo wir mit Gott rechnen und ihm seine Wirklichkeit glauben, werden wir erneuert. Und man muss hier ganz wichtig unterscheiden zwischen dem Glaubensleben und unserer Seelenlage. Es gibt Menschen, die vielleicht von vornherein mit Wut anders umgehen als andere. Ja, die brausen viel schneller auf, wirken dabei aggressiver. Von außen gesehen sieht der von seiner Persönlichkeit her ohnehin kaum einer Fliege was zuleide tun kann, natürlich immer geistlicher aus und erneuerter. Klar. Ob das der Fall ist, weiß Gott allein und er selbst dann, wenn Gott es ihm zeigt. Genau das gleiche ist mit dem Geiz. Manch einer ist von vornherein großzügiger. Er hat überhaupt nicht so eine Schwierigkeiten, was abzugeben. Andere haben damit große Probleme. Es kann sein, dass für die etwas, was sie anderen geben, ein größerer Schritt ist, als für jemanden, dem das ohnehin leicht fällt. Deswegen muss man das unterscheiden. Das sage ich nicht, damit wir uns herausreden. Ach, du weißt ja, ich bin sowieso immer so doof, jetzt kann ich dich auch weiterhin anflaumen. Darum geht's nicht. Sondern, dass wir nicht falsche Urteile fällen übereinander oder über uns selber, sondern uns freuen über die Schritte, die Gott mit jedem von uns geht. Ganz entscheidend. Pastorin Monika Deitenberg-Goseberg erzählt im Lesebuch zur Jahreslosung von Christoph Morgner, dem ehemaligen Präses des Gnadauer Verbandes, von einem Mädchen, von dem ihr Pastor im Kindergottesdienst erzählt hatte. Das junge Mädchen war geistig ziemlich eingeschränkt und nahm am Konfirmandenunterricht teil. Der Pastor besuchte nun die Eltern, um ihnen zu erklären, dass er ihre Tochter leider nicht konfirmieren könne. Mit ihrer starken geistigen Einschränkung wird sie den Unterrichtsstoff einfach nicht verstehen. Darauf erzählten ihm die Eltern Folgendes. Seit ihre Tochter im Konfirmandenunterricht sei, gebe es ein Gebet, das sie immer laut bete. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, gewissen Geist. Wir haben es vorhin schon gelesen bekommen. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Tröste mich wieder mit deiner Hilfe und mit deinem willigen Geist rüste mich aus. Der Pfarrer war verblüfft. Er erklärte den Eltern, er spreche dieses Gebet aus Psalm 51 am Anfang jeder Unterrichtsstunde. Da erzählten die Eltern weiter. Als ihre Tochter Tag für Tag dieses Gebet sprach, hätten sie irgendwann zueinander gesagt, was sie da betet, ist doch richtig. Wir haben hier keinen guten Geist in unserer Familie und auch nicht in unserem Betrieb. Daraufhin hätten sie angefangen, miteinander als Eltern dieses Gebet zu sprechen. Und sie hätten das auch ganz ernst gemeint. Fast unmerklich habe sich daraufhin die Atmosphäre in ihrem Haus verändert. Und dann auch im Betrieb. Worte der Entschuldigung seien nun keine Seltenheit mehr. Ein anderes Zuhören, ein anderes Hinsehen und Hinspüren, ein neuer, besonderer Umgangston habe langsam, aber deutlich spürbar bei ihnen Einzug gehalten. Das alles hätten sie ihrer eingeschränkten Tochter und dem Gebet des Pfarrers im Konfirmandenunterricht zu verdanken. Der Pfarrer reagierte tief betroffen von der Einsicht, dass wohl kaum ein anderer Konfirmand so zu Recht konfirmiert werden würde wie dieses Mädchen. Das gebe ich uns mit als eine Empfehlung, dieses Gebet zu sprechen. Ich mache das immer mal wieder. Ich habe vor etlichen Monaten wieder damit angefangen. Ich mache das, wenn ich den Eindruck habe, dass ich für Gottes Zuwendung unempfindlich geworden bin. Das ist für mich ein hartes Herz. Dass mich das nicht mehr bewegt. Dass es mir gar nicht mehr so drauf ankommt. Und das, was ihm auf dem Herzen liegt in dieser Welt. Man muss allerdings vorsichtig sein bei diesem Gebet. Wenn man lieber sein hartes und kaltes Herz behalten will, sollte man das nicht beten. Pass auf, was du tust. Wenn du lieber deine Ruhe haben willst und ein paar schöne Stunden in dieser Welt verbringen willst, solltest du es nicht beten. Denn, und deswegen überlege ich mir das immer genau, ob ich es bete, mir ist das immer schon klar, wenn ich anfange damit. Ja, ich mache das dann einfach eine Zeit lang öfter mal. Und dann weiß ich immer schon, jetzt mach dich drauf gefasst, dass dir deutlich wird, was in deinem Herzen eigentlich los ist. Ich bete es ja deshalb, weil ich das dann gerne mal wieder merken möchte. Das macht Gott ja dann oftmals durch unser Leben. Und ich gestehe, ich komme seit einiger Zeit deshalb schlecht mit mir zurecht im Moment. So. Weil anderen und mir bewusst wird, dass mein Herz immer wieder vom Misstrauen gegen Gott befallen wird. Und damit von dem Geist, der sich über andere Menschen aufregt, der ungeduldig mit anderen umgeht, der mit sich selbst unbarmherzig ist und dann auch für andere Gottes Liebe nicht mehr glaubt, wie sie ihnen gilt. Deshalb kann ich auch nur empfehlen, sprich mit anderen über deine Herzenslage. Können wir in den Sprüchen lesen? Mehr als auf alles andere achte auf dein Herz, denn aus ihm quillt das Leben. Das wird uns dann im Bibelgespräch nochmal bewegen. Und was war das für eine Freude für mich, beim Teamcamp jetzt im letzten Sommer Jugendliche zu erleben, die sagen, aber Matthias, jetzt ist das bei mir nicht so, wie es da sein soll. Was mache ich denn jetzt? Ja, und sich dann darauf einigen zu können, jetzt können wir Gott nur bitten, dass er uns begegnet. Und das ist für mich dieses Gebet. Die Bitte an Gott, uns zu begegnen. Und Erneuerung beginnt damit, dass mir leid tut, wie es bei mir aussieht. Ja, und die Jahreslosung macht uns das doch deutlich, dass Gott mit uns fertig wird. Ja, ich schenke euch ein neues Herz. Ich will schenken. Völlig egal, was Gott machen will, das kann er auch tun. Einen neuen Geist. Er kann das. Und gerade wenn wir merken, dass wir so nicht sein dürften, wie wir sind, spricht er, ich habe am Kreuz alles für dich getragen, was mich in dir ablehnt und weshalb ich mich von dir abwenden müsste. Komm doch zu mir. Erneuerung von innen nach außen. Der lebendige Gott macht Herz und Geist neu. Für die Auferstehung, die er bewirkt, kannst du nie zu tot sein. Gib ihm dein Herz, er macht es lebendig. Amen.